Herzlich willkommen und grüß Gott zur Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Herzliche Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Heilige Walburga, bitte für uns. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist der Gedenktag der heiligen Walburga, Äbtissin von Heidenheim und Franken. Walburga war die Tochter des angelsächsischen Königs Richard und Schwester des heiligen Willibald, das war der Bischof von Eichstätt, und des heiligen Wunibald. Sie kam zusammen mit Lioba und Thekla als Missionshelferin zu England zum Festland. Zuerst war sie in Tauberbischofsheim, dann als Äbtissin in Heidenheim, wo sie nach dem Tod Wunibalds, das war im Jahre 1761, die Leitung des Doppelklosters übernahm. Das Kloster wurde ein Zentrum der christlichen Mission, der Kultur und der Wohltätigkeit. Walburga starb am 25. Februar im Jahre 779 und ihre Reliquien kamen 870 nach Eichstätt. Darum geht es, darüber sprechen wir, über die heilige Walburga, was das für eine wunderbare Heilige war, mit Kaplan Hertheis aus Fünfstetten. Von dort aus ist er uns jetzt zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Kaplan.
Ich grüße Sie, Herr Martin, und ich begrüße auch die gesamte Hörerfamilie, liebe Schwestern und Brüder. Schön, dass wir an diesem Nachmittag beieinander sein dürfen.
Ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörer vorstellen. Sie sind Jahrgang 1975, sind in Neumarkt in der Oberpfalz geboren. Und als Sie geboren wurden, konnten Sie noch sehen, wir können uns denken, jetzt ist das leider nicht mehr so. Mit 25 Jahren hat sich es dann doch so eingestellt, dass Sie komplett erblindet sind. Nichtsdestotrotz, das Abitur war 1996 und im Herbst 99 haben Sie Musik studiert in Sulzbach-Rosenberg und haben dann auch schon den Ruf nach Jesus Christus verspürt. Sie sind zum Priester geweiht worden am 6. Mai im Dom zu Eichstätt von Dr. Ludwig Schick. Und seit dem 1. Juli 2006 sind Sie Kaplan in einer Pfarrei, das heißt Fünfstetten, bei Wemding im Südwesten des Bistums Eichstätts. Ja, Eichstätt und Walburga, das sind zwei Namen, das ist ein Ort, eine Heilige, die eng miteinander in Verbindung stehen, Herr Kaplan.
Das ist richtig, denn Sie haben es schon erwähnt, Herr Martin, dass eben die heilige Walburga eben in Heidenheim gewirkt hat. Das liegt etwa 20 Kilometer nördlich von Wemding, aber ihre Gebeine wurden dann 100 Jahre später nach Eichstätt übertragen und dort ist eben seit dem 9. Jahrhundert dann eben das Grab von ihr und dort ist dann eine große Benediktinerinnenabtei entstanden und von daher ist dieses Grab eben dort zu finden und so darf ich gleich eben in meine Ausführungen einsteigen, denn, liebe Schwestern und Brüder, es ist noch gar nicht allzu lange her, Eichstätt und heilige Walburga, Herr Martin hat das richtige Stichwort gegeben. Es ist etwa, 40 Jahre vielleicht her, könnte man etwa sagen, dass auf einer Baustelle sich ein schwerer Unfall ereignet hat. Da hat einer eben mit Kalk gearbeitet, ungelöschten Kalk, und das ist in sein Auge gespritzt. Und tatsächlich war es so schlimm, dass sein Auge schwer verwundet worden ist und er konnte so gut wie nichts mehr sehen. Er war in großer Not, aber er wusste von Eichstätt, eben der Bistumsstadt des Bistums Eichstätt, mitten in Bayern, eben wo der Bischof von Eichstätt seinen Sitz hat, derzeit eben Gregor Maria Hanke, und dort gibt es eben diese Abtei St. Walburg mit dem Grab dieser Heiligen, um die es heute geht, 25. Februar, eben ihr Sterbedatum. Und so hat sich dieser Mann auf den Weg gemacht nach Eichstätt und hat dort an diesem Grab gebetet, hat dann dort auch dieses Walburgisöl benutzt, worauf ich am Ende der Sendung noch eingehen werde, was es damit auf sich hat. Das ist eine Flüssigkeit, die kann schon vorwegnehmen, die aus ihrem Grab sich absondert, hat damit seine Augen benetzt und hat gebetet und seine Augen konnten wieder vollkommen sehen. Also eine wirkliche Heilung, die absolut die heilige Walburga erbetet hat, ein echtes Wunder Gottes, ein Zeichen des Himmels, zur Ehre Gottes, zum Heil der Menschen, eine Krafttat Gottes, Dynamis heißt, da heißen ja diese Zeichen, diese Wunder im Griechischen, biblischen Griechisch. Und das hat die heilige Walburga erbetet. Und Dieser Mann hat auch ein Votivtäfelchen anbringen lassen und von diesem Votivtäfelchen hängen, ja man kann sagen, Hunderte in dieser Gruft, in dieser Grabeskirche in der Benediktinerinnenabtei St. Walburg in Eichstätt, wo eben das Grab dieser heiligen Walburga zu finden ist, wo man hinschaut, die ganzen Wände voller Votivtafeln, größere und unzählige kleinere Wunder, jede Menge Gebetserhörungen in allen Bereichen, die es gibt. Fragt sich ja, wer ist denn diese Heilige, auf die solche gewaltigen Wunder, Gebetserhörungen hin geschehen? Wollen wir ihr Leben etwas näher gemeinsam durchleuchten? Und dazu gehen wir gemeinsam zurück ins frühe Mittelalter. Da hat nämlich diese Frau gelebt. Also eine Frau im frühen Mittelalter, die so Gewaltiges bewirkt hat, das lohnt sich, da genauer hinzuschauen. Denn eben, es gibt nicht wenige Frauen, die im Mittelalter Großes bewirkt haben. Einige gibt es. Man kennt die Hildegard von Bingen sehr gut. Die Elisabeth von Thüringen ist auch vielen bekannt. Und eine im selbigen Format oder mit denselben Geistesgaben bestückt, vom Herrn ebenso begnadet, ist eben diese heilige Walburga. Also im 8. Jahrhundert, wir kennen ihr Sterbejahr, es war 779. Das Geburtsdatum, das Geburtsjahr genau kennen wir nicht, aber einige Zahlen aus dem Leben kennen wir. Und wir wollen aber nicht nur ihr Leben anschauen, wir wollen uns auch die Frage stellen, ja, was hat denn dieses frühe Mittelalter bitte mit mir zu tun, der ich im 21. Jahrhundert lebe? Denn Spiritualität auf Radio Horeb bedeutet ja praktisch gelebtes Glaubensleben. Was heißt das für mein Leben im Alltag? Was kann ich davon lernen? Wie kann auch ich so ein Heiliger, so eine Heilige werden? Steht ja geschrieben in der Bibel, ihr sollt heilig werden, wie ich euer Gott heilig werde. Die Walburga hat es geschafft, von der Kirche selig und heilig gesprochen zu werden. Und so wollen wir schauen, was ihr Leben denn ausgemacht hat und was wir davon lernen können. Also, wir fangen im 8. Jahrhundert an, dort möchte ich mit Ihnen jetzt hinreisen, eben im geistigen Gedanken. Schauen wir, was Gott, der dreifaltige Heilige, der ewig Liebende, der auch uns genauso liebt, wie er damals die Walburga geliebt hat, was dieser Gott in ihrem Leben alles bewirkt hat. Und das Erste, was für diese heilige Walburga ist, wichtig ist, ist ihre Heimat, nämlich Südengland. Walburga hat ihre Familie eben im angelsächsischen Raum gehabt hier. Und das Schöne war, dass der Geist Gottes und Jesus und Gott der Vater wirklich in dieser Familie zu Hause waren. Wenn Sie also selbst eine Mama sind oder ein Papa sind oder Oma oder Opa oder Tante und Onkel und selbst Kinder oder Enkel oder Nichten und Neffen haben, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, dass Sie diese Familie zu einer Wohnstadt Gottes, zu einer Hauskirche machen. Bei der Familie von Walburga war das so. Der Vater Richard ist ebenfalls von der Kirche heilig gesprochen. Die Mutter Wuna leider nicht, obwohl sie einen wesentlichen Anteil gerade im Leben der heiligen Walburga gehabt hat. Denn der Vater und die Geschwister sind bald auf eine Pilgerreise gegangen, sodass die Mutter dann insbesondere lange Zeit für Walburga da war. Die beiden anderen Brüder wurden auch schon erwähnt, wir kennen sie, drei Kinder waren es ja, eben die Walburga sozusagen die jüngste von den Kindern und dann gab es eben noch Willibald, der Gründerbischof des Bistums Eichstätt ist und eben sein Bruder Wunibald, den wir im Dezember den Gedenktag feiern, der Willibald wird ja am 7. Juli gefeiert. Jedenfalls sind die anderen Glieder der Familie ebenfalls von der Kirche schon als heilig gesprochen erklärt worden, sodass wir von ihnen sicher wissen, dass sie im Himmel sind und eben ein gottgewolltes heiliges Leben gelebt haben. Das liegt wirklich an der Familie, denn diese Kinder wurden schon als kleines Kind betend Gott anvertraut. Ich möchte mit Ihnen noch einmal einen Blick auf die Familie von Walburga werfen. Da war eben dieser heilige Willibald, der wurde schon als kleines Kind sehr schwer krank, ja fast lebensgefährlich krank. Aber es stand im Hof dieser Familie, damals von Papa Richard und von Mutter Wuna, von Richard und Wuna, bei dieser Familie war ein großes Kreuz, eben da in Südengland im Garten. Und da wurde dann dieser junge Willibald, so mit 3 Jahren etwa, zu diesem Kreuz hingetragen. Und die Eltern haben gesagt, Herr Jesus, du Gekreuzigter, wenn du unseren kleinen Willi wieder gesund machst, dann möchten wir ihn dir anvertrauen, dann möge er im Kloster erzogen werden, dann möge er ein Kind werden, ein Mensch werden, der dir, Jesus, ganz allein gehören soll, der dir dienen soll. Und sowas, liebe Schwestern und Brüder, lässt sich Jesus nicht zweimal sagen. Das Wunder geschah und Willibald wurde wieder gesund und ging dann eben auf große Pilgerreise, eben Richtung Rom, was er auch erreicht hat, und weiter dann eben. Den Vater nahm auf die Reise mit, seinen Bruder Wunibald auch, so dass praktisch aus diesem Willibald etwas Großes wurde. Ich erzähle Ihnen das, dass Sie merken, in welchem Umfeld Walburga geboren worden ist. In einer Familie, in der das Kreuz in der Mitte des Hofes stande. Jesus war die Nummer eins. Prüfen Sie doch mal Ihr Haus. Wie sieht's aus? Würde ein Besucher bei Ihnen erkennen, dass Jesus der Herr in Ihrer Familie ist? Ist das sichtbar für alle zu sehen? Denn gerade diese äußerlichen Zeichen wie eben Heiligenbilder oder Kreuze oder Christusfiguren, die bewirken schon einfach, dass wir ganz christuszentriert leben. Bei Willibald Walburga und Willibald, da war es eben so hier. Und ein weiteres, was eben diese Familie ausgezeichnet hat, nicht nur, dass sie ganz ein Leben des Gebetes geführt haben, diese Familie von Richard und Wuna mit ihren Kindern Willibald Walburga und Wunibald, eben ein Leben des Gebetes haben sie nicht nur geführt, sondern eben sie haben auch dann ihre Kinder im Kloster erziehen lassen. Der Willibald wurde im Kloster eben aufgezogen und dann eben auch die heilige Walburga, so dass eben den Eltern die Bildung sehr wichtig war hier. Aber das eigentlich Wichtigste war damals im frühen Mittelalter die Haltung dieser Familie. Das war nämlich damals im angelsächsischen Raum im 8. Jahrhundert sehr entscheidend. Zwei Haltungen wurden den Kindern, damit auch der Walburga, mitgegeben. Das erste war diese Peregrinatio religiosa, wie man im theologischen Fachbegriff sagt, diese religiöse Pilgerschaft. Es war damals üblich, dass man den Wunsch im Herzen hatte, einmal eine Reise, man bemerkte damals im 8. Jahrhundert, ohne einen großen Jumbojet in der Luft, ohne dass man irgendwie mit dem Luftkissenboot über den Ärmelkanal fliegen konnte, ohne dass man ein Motorboot hatte und dann irgendwelche Intercity-Züge, nichts gab es damals. Man hatte ein paar Tiere, die vielleicht einen Wagen ziehen konnten und vieles musste man zu Fuß laufen. Aber der Wunsch war im Herzen da. Die Menschen, so auch die ganze Familie um Walburga herum, hatten den Wunsch, einmal die Grabstätten der Kirchengründer zu sehen. Neben Jesus natürlich, der das Haupt der Kirche ist, waren es eben vor allem die Apostel Fürsten Petrus und Paulus, die beiden Gräber in Rom und dann natürlich das Heilige Land, wo eben unser Herr Jesus Christus selbst gelebt hat. Dieser Wunsch war im Herzen von Walburga, Wunibald und Willibald, deren Familie einfach zugegen, eine Wallfahrt zu machen, hinzugehen zu den Quellen, zu den Wurzeln unseres Christentums. Das war die eine Haltung und die wurde in der Familie gelebt und weitergegeben. Man betete so, man wünschte es sich so, man plante es sich so. Überlegen doch wir einmal, haben es auch wir ins Herzen gelegt bekommen, ist uns das ein Wunsch eigentlich, dass auch wir immer wieder mit unseren Kindern, Nichten, Neffen, Enkeln einfach mal eine Wallfahrt machen, irgendwo hinfahren. Wir hier in Bayern zum Beispiel mal nach Altötting oder andere große Marienwallfahrtsorte, die es so gibt oder andere Stätten, wo selige Heilige unseres Landes begraben sind. Oder mal ins Ausland fahren, da mal eine Romreise machen oder ins Heilige Land, ist uns das eigentlich auch wichtig, dass wir sagen, wir wollen dorthin, wo Gott Großes getan hat, wo er durch seine Diener auf der Welt, die heilig gesprochen worden sind, wo er große Gnaden geschenkt hat, Orte der Gnade, Orte, in denen Gott gehandelt hat, durch diese Personen, die ja seine Diener waren. Von daher, diese Wallfahrten haben große Gnaden, bringen vieles mit sich. Das war eine Haltung. Und die zweite wichtige Haltung war eben die, der Mission. Und deswegen passt diese Sendung heute, 2013, am 25. Februar, ebenso wunderschön zum Jahr des Glaubens, in dem wir ja seit dem 11. Oktober 2012, also jetzt schon ungefähr 5 Monate stecken, eben drin sein dürfen, in dem wir leben dürfen. Also die Mission, das war eine ganz wichtige Haltung, die damals in Südengland hatten. Missionieren, das bedeutet, möglichst viele Heiden langfristig zum Christentum zu bekehren. So lesen wir es nach in den Schriften der heiligen Walburga. Eine Nonne namens Hugeburg, die auch aus Südengland stammte, die sogar verwandt mit der Familie war, die hat dann eben eine Biografie dieser Familie geschrieben. Von daher wissen wir eben so vieles darüber. Und da heißt es eben drin, der Wunsch dieser Familie war es, eben möglichst viele Menschen zu einer lebendigen, dauerhaften Beziehung zu diesem Jesus und damit natürlich auch seinem Leib, sprich seinem mystischen Leib der Kirche, eben zu führen. Das sollte auch unsere Haltung sein. Was können wir tun, dass wir die Menschen um uns herum für Jesus begeistern, dass wir sie zu einer Freundschaft führen? Neu heißt das Neuevangelisierung. Das ist das Wort, von dem schon Johannes Paul II. Immer schreibt und jetzt auch Papst Benedikt XVI. Immer geschrieben hat. Und ich bin überzeugt, auch sein Nachfolger, den der Heilige Geist uns dann im März sicherlich schenken wird, auch der wird garantiert weiter davon sprechen, dass die Neuevangelisierung das Thema unserer Zeit ist. Und damals, schon im 8. Jahrhundert, war das das Zentrum, die größte Leidenschaft, der größte Wunsch, den diese Familie im Walburga herum hatte, die Menschen zu Jesus zu führen. Und die haben gesagt, und wenn wir um die halbe Welt reisen, egal was mit uns geschieht, die Heiden sollen zum Glauben kommen. Dafür sollten auch wir, liebe Schwestern und Brüder, brennen mit Eifer und Begeisterung. Von daher, aus dieser Haltung heraus haben sich dann auch die beiden Brüder Willibald und Wunibald, die beiden haben sich dann auf den Weg gemacht mit ihrem Vater Richard, eben von Südengland, vom angelsächsischen Raum über den Ärmelkanal drüber, eben haben sich dann auf den Weg gemacht, nach Rom zu gehen. Ihr Vater ist dann zwischendurch heimgegangen, seine Seele durfte zu Gott gehen. Der Willibald ist dann noch weiter gepilgert, der war dann sogar im Heiligen Land noch und in Konstantinopel und vieles mehr, kehrte dann nach Rom zurück. Und dort, von Rom aus, haben dann die beiden Brüder von Walburga, die eben Willibald und Wunibald heißen, diese beiden haben dann vom Heiligen Vater, vom Papst der damaligen Zeit, den Auftrag bekommen, dass sie ins heutige Deutschland gehen sollen und dort ihren Verwandten Bonifatius, den wir erkennen, der ist in Fulda begraben, auch da könnte man zum Beispiel eine Pilgerreise hinmachen, zu diesem Bonifatius zu gehen und dem zu helfen bei der Deutschlandmission, um diese Alemannen, diese Germanen eben zu einem persönlichen Glauben zu Jesus zu führen. Und so kamen dann am Ende eben Wunibald und Willibald hier in den bayerischen Raum hinein und auch darüber hinaus ein Stück, um dort eben die Menschen einfach zum Glauben zu führen. Die beiden haben ihren Raum der Neuevangelisierung besonders um Eichstätt herum gehabt hier. Eichstätt, das war ein Land, in dem ganz viel Wald waren und die Menschen lebten in und um Eichstätt herum, also auch das Land, wo dann später Walburga dazu kam. Darum erwähne ich jetzt eben kurz Willibald und Wunibald, die beiden Brüder. Die haben sozusagen den Boden für den Wirkungsbereich ihrer Schwester Walburga bereitet. Und das Interessante ist, das, was die, nämlich Willibald und Wunibald, was die aufgefunden haben um Eichstätt herum, das könnte man schon beschreiben mit der modernen Esoterik des 21. Jahrhunderts. Ich sag's Ihnen, da war fast nichts drumherum. So wie heute überall ein Buddha steht, so wie man heute Yin und Yang Zeichen sieht, so wie man heute den Pendel überall in allen Ecken findet, so wie man heute von Energielehre spricht, so wie heute die Energie durch die Hände fließen muss, Reiki grüßt von allen Ecken und Enden, überall macht man Feng Shui, Yoga und viele andere Praktiken, die man sich so aus dem Fernöstlichen holt, überall spricht man von Chakren und überall malt man sich die Meridiane auf und macht man buddhistische Meditationen, um ins Nirvana zu kommen und vieles mehr, was man heute alles so findet, die ganze Energielehre mit Rückführung in alte Leben und was man alles heute so findet, den ganzen Esoterik-Shop hier mit energetisch aufgeladenen Steinen und dies und mehr. Und so wie es heute aussieht, genau das, diese verrückte Esoterikquelle, in der wir heute leben, das war damals im 8. Jahrhundert nicht anders. Natürlich haben die jetzt nicht gerade Reiki gemacht oder Ähnliches hier, aber andere heidnische oder germanische Götter, so überall wo Willibald und Walburga hingeschaut haben, hat man Figuren gefunden, hat man Amuletten gefunden, hat man heidische Opferbräuche, Kulte gefunden, hat man irgendwelche kleinen Tempelchen gefunden, irgendwelche Marterl mit irgendwelchen Köpfen drauf und irgendwelchen Götzen. Auf jeden Fall haben die Leute in einem totalen Heidentum gelebt. Und so hat eben in diesem Bereich, hat eben praktisch hier Willibald und Walburga gelebt. Hier. Und deshalb hat dieser Willibald etwas gesagt und hat gesagt, mein lieber Bruder Wunibald, Missionierung gelingt nur, wenn gebetet wird. Und jetzt kommt etwas Entscheidendes. Wenn wir, liebe Brüder und Schwestern, die Menschen zum Glauben führen wollen, dann sollten wir zunächst einmal anfangen, unsere Umgebung dort, wo Mission sein sollte, mit Betern zu durchziehen. Wie ein finsterer Raum, ein finsteres Zimmer, wo ich einzelne Teelichter aufstelle und dann wird der Raum schon heller. Und so hat Willibald gesagt, wir müssen zuerst mal Oasen des Gebetes schaffen, Kraftzentren der Gegenwart Gottes, wo einfach der Herr zugegen ist, durchs Gebet herbeigerufen, damit dann Mission gelingen kann. Und so hat der heilige Willibald, der Bruder von der Walburga, dieser Willibald, hat dann eben praktisch ein Kloster aufgebaut. Eben, und dieses Kloster hat er in Heidenheim aufgebaut. Heim der Heiden, weil da zu viele Heiden gelebt haben. Dieses Heidenheim liegt für Menschen, die aus Norddeutschland kommen, so jetzt ganz, ganz grob gesagt, zwischen Nürnberg und Augsburg mittendrin. Für die, die etwas ortskundiger sind, liegt Heidenheim 20 Kilometer nördlich von Wemding, dem größten Marienwallfahrtsort des Bistums Eichstätt. Und dieses Heidenheim liegt, man kann sagen, im Westen des Bistums Eichstätt, eben in Bayern. Heidenheim ist nicht allzu groß, Landkreis Weißenburg, für die, die hier ganz in der Nähe wohnen. Und in diesem Heidenheim, damals im 8. Jahrhundert, hat eben Willibald auf den Antrag Willibalds hin eben dieses Benediktinerkloster gegründet mit der Regel des heiligen Benedikts. Und so hat eben Willibald, der Bruder von der Walburga, die ersten Christen getauft. Es entstand also neben Eichstätt, der auch schon ein Missionsstützpunkt war, ein zweiter Missionsstützpunkt, nämlich Heidenheim, mit dem Benediktinerkloster, mit dem Abt Willibald, der sich eben darum gekümmert hat hier. Dieser Ort Heidenheim sollte auch ein wirtschaftlicher Stützpunkt sein. Und deshalb war es so, dass dieses Kloster Heidenheim einen starken Führer brauchte. Und Willibald starb dann im Dezember 761. Das war der Tag, wo der Abt von Heidenheim, Willibald, der Bruder von Walburga, gestorben ist. Und jetzt kommen wir endlich voll und ganz zu Walburga. Alles andere war jetzt sozusagen die Vorgeschichte. Was wichtig war, denn diese Walburga wurde dann eben gebeten zu kommen, um eben dieses Benediktinerkloster in Heidenheim, 20 Kilometer nördlich von Wendingen bis zum Eichstätt, zu übernehmen, diesen Missionsstützpunkt der Neuevangelisierung der Deutschen weiterzuführen und weiterzuleiten. Und das heißt praktisch, Willibald und Walburga waren praktisch schon lang weg. Die heilige Walburga ist, wie ich schon gesagt habe, aufgewachsen ohne ihre Brüder, nur mit ihrer Mutter Wuna zu Hause, weil die Brüder waren ja schon längst auf Missionsreise und Wallfahrt weg, sodass also nur noch die Mutter bei ihr ist hier. Aber sie hatte eben Brüder, denen sie nachgefolgt ist. Und auch das ist wieder etwas, was wir übernehmen können. Vielleicht kennen auch wir Menschen, Verwandte, Bekannte, wo wir sagen, jawohl, denen möchte ich nachfolgen, denen möchte ich helfen bei ihrem Gebetskreis, bei ihren Glaubenskursen, die sie anbieten, bei ihrer Arbeit an der Neuevangelisierung, was auch immer sie tun, bei ihren Wallfahrten, bei den Einkehrtagen, die sie planen, vieles mehr. Da will ich auch mitarbeiten. Ich möchte sie nicht alleine im Reich Gottes arbeiten. Ich will da auch ein Mitarbeiter im Weinberg Gottes sein. Suchen wir uns doch welche, die schon brennen für das Reich Gottes. Lassen wir uns mitziehen. Machen wir ein Team und arbeiten wir gemeinsam an der Bekehrung der Heiden, die in unserem Land es noch lange gibt. Es sind ja nicht wenige Ungetaufte in unserem Land, die einfach noch keinem christlichen Glauben angehören. Und auch selbst die, die eben schon getauft sind, wie viele gibt es, die eben keinen persönlichen Bezug zu Jesus haben. Und Walburga hat sich rufen lassen von ihren Brüdern, hat gesagt, da will ich mittun, wenn der Willibald, mein Bruder, schon stirbt, möchte ich dahin reisen und da mithelfen, dass dieses Land, dieses Bistum Eichstätt, dass das Ganze neu evangelisiert, bekehrt werde. Walburga wurde, wie ich schon gesagt habe, in einem Benediktinerinnenkloster erzogen. Das heißt, die Mutter hat ihr Töchterchen Walburga ebenfalls zur Ausbildung weggegeben. Und das ist ganz wichtig, liebe Brüder und Schwestern. Das eine ist der Herzensglaube, aber das andere ist, wir müssen etwas wissen über diesen Jesus. Wir müssen wissen, warum und wie Marienverehrung, was eine Beichte soll, wie die Messe zu verstehen ist, warum wir einen heiligen Vater brauchen, was die Sakramente zu bedeuten haben, wie wir glauben sollen, wer dieser Jesus ist, was mit dem Heiligen Geist auf sich hat, wie die Engel die Heiligen entsprechend dazu stehen. Wir müssen unseren Glauben ja kennen. Verstand und Herzensglaube. beides gehört dazu. Fides et ratio. Eines der wichtigsten Themen von Papst Benedikt XVI. Neben dem Herzensglauben auch etwas zu wissen. Denn nur wen ich kenne, für den kann ich schwärmen, nur den kann ich lieben, nur über den kann ich etwas weitergeben. Darum ist es so wichtig, dass wir heute den Katechismus zur Hand nehmen und studieren, uns schlau machen über diesen Glauben. Bei der Walburga war es so. Die hat sich tatsächlich ausbilden lassen in einem Benediktinerinnenkloster, damals in Südengland. Dort lernte sie lesen und schreiben. Dort lernte sie auch diese Nonne Hugeburg kennen, die dann eben später die Biografie schrieb. Und der Plan der Eltern für Walburga war sozusagen, dass die kleine Adelstochter, und es waren Adelige damals, dieser Wuna und Richard, diese kleine Walburga sollte in die Fußstapfen der großen Brüder treten. Diese Walburga war aufgrund ihrer Bildung im Benediktinerinnenkloster, sie war gebildet, sie konnte unterrichten und sie konnte durch ihr Beispiel führen. Sie konnte den Menschen neue Dinge im christlichen Glauben lehren und sie konnte die Leute im Klosterleben unterweisen. Kurz gesagt eben kann man sagen, für das frühe Mittelalter erhielt Walburga eine Top-Ausbildung. Wir würden sagen, eine 1 mit Stern Elite-Ausbildung für die neue Evangelisierung der modernen Zeit. Alles, was man braucht, hat sie eben gelernt. Das sind auch Dinge, die für uns ganz wichtig sind. Auch wir sollten ja gebildet sein. Auch wir sollten andere Menschen unterrichten können. Auch wir sollten Beispiel geben können für das Glaubensleben. Auch wir sollten den Menschen neue Dinge im christlichen Glauben lehren, die Menschen zum Beispiel wieder zur Beichte zu führen. Auch wir sollten Menschen unterweisen können, wie man in christlicher Gemeinschaft lebt. All das, was Walburga in England, in Südengland gelernt hat, sollte für uns ganz entscheidend sein. Die gute Walburga war also viele Jahre lang von ihren Eltern getrennt, weil sie in dem Kloster unterrichtet wurde und von den Brüdern auch, weil die im Ausland waren. Sie wusste gar nicht, ob sie jemals ihre Brüder wiedersehen würde. Aber eben, sie hat dann von Wunibald den Ruf gehört, der da eben hieß, Walburga, komm und hilf uns und komm zu uns. Und Walburga hat diesen Ruf vernommen und was sie dann getan hat, das hören wir nach einem kleinen kurzen Liedstück. Wir können darüber nachdenken, wie die heilige Walburga im Glauben aufgezogen worden ist von ihrer Familie, wie sie ausgebildet worden war und wie ihre beiden Brüder schon den Boden vorbereitet hat, da in Heidenheim für die neue Evangelisierung, an der Walburga dann gearbeitet hat. Wie sie das getan hat, konkret in Heidenheim, das wollen wir jetzt nach diesem Nachdenken während des Liedes uns genauer anschauen.
Herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Heilige Walburga, bitte für uns. Das ist heute unser Thema, denn heute ist auch der Festtag der heiligen Walburga, Äbtissin von Heidenheim und Franken. Viele Informationen aus dem Leben der heiligen Walburga gibt uns der Kaplan Rainer Hertheis. Aus 5 Städten ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden.
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, die heilige Walburga hat also in Südengland, wo sie im 8. Jahrhundert eben aufgewachsen ist, diesen Ruf ihres Bruders Wunibald erhalten, denn Wunibald hat eben dieses Kloster in Heidenheim, 20 Kilometer nördlich von Wemding eben gegründet, als Missionsstation, als Gebetsstützpunkt, eben damals in diesem Gebiet rund um Eichstätt. Und so hat eben Walburga gesagt, jawohl, ich möchte das Ganze übernehmen und das weiterführen, was der alte, schwach werdende Wunibald, der eben dann bald heimgehen wird zur Ewigkeit, was dann auch so war, eben Walburga hat gesagt, sie möchte das weiterführen. Walburga hat also nicht gezögert und ist ihrem Bruder Wunibald eben nachgefolgt und hat sich auf den Weg gemacht. Walburga war in ihrem Stand auch als Frau im frühen Mittelalter sehr selbstbewusst. Sie war interessanterweise keine Emanze, die da sagte, wow, bin ich eine tolle Frau, ein Supermodel, sondern was sie war so selbstbewusst, dass sie gesagt hatte, ich bin ein Werkzeug Gottes und mit dem Herrn vermag ich alles und durch seinen Heiligen Geist ist mir alles möglich und mit ihm zusammen kann ich ein Werkzeug, ein Diener seiner Herrlichkeit sein. So war sie selbstbewusst als Kind Gottes und hat dort neu evangelisiert. Die Menschenfurcht, was heute so das Problem ist, es traut sich ja keiner mehr was sagen, dann könnten ja die Medien über einen herziehen oder die Leute im Dorf könnten mit dem Finger auf einen zeigen oder man könnte als Frömmler dastehen oder ähnliches hier. Da war Walburga selbstbewusst genug, auch als junge Dame eben im Mittelalter im 8. Jahrhundert. Das sollten auch wir so tun hier. Wir sollten uns selbstbewusst sein. Jawohl, wir sind geliebte Kinder unseres himmlischen Vaters. Und wir können im Namen Jesu, in der Kraft des Heiligen Geistes, auch heute noch Diener seiner Herrlichkeit für die heutige Welt sein. Die Walburga stand ihrem Mann, wenn sie gefragt worden ist hier. Man weiß nicht genau, in welchem Jahr es war, wann Walburga ihre Heimat Südengland verlassen hatte. Sie ist auf jeden Fall mit dieser Nonne Hugeburg, eben ihrer Verwandten, losgereist. Wie gesagt, Hugeburg schrieb dann auch die Vita dieser Familie später. Die beiden mussten viele Gefahren auf dieser Reise überstehen, aber sie wussten, die Reise ist notwendig. Und so sollten wir uns auch nicht aufhalten lassen, denn viele von uns wollen auch mal eine Pilgerreise machen, hierhin oder dorthin. Und dann kommen die vielen Abergründe, der Abergeist. Ja, ich würde gerne eine Wallfahrt machen, aber die lange Busfahrt. Ich würde gerne, aber ich habe doch kein gescheites Hotelbett. Ich würde so gerne eine Pilgerreise machen, aber was ist da mit meinen Verwandten, die sagen, ich mache schon wieder eine fromme Reise. Ich würde gerne eine Pilgerreise machen, aber das Wetter ist ja dort viel zu heiß. Ich würde gerne, aber ach je, das, wenn Walburga gesagt hätte, dann würde die heute noch irgendwie völlig unbekannt sein. Aber sie hat sich dann nicht abhalten lassen. Sie hat gesagt, und koste es sein, was will, ich reise los, um die Menschen zum Glauben zu führen. Auch als Frau, auch eben mit zwei Damen, eben zusammen im frühen Mittelalter, hat sie das gemacht. Und immer, wenn dann eben Gefahren kamen, haben die beiden gebetet. So hat sich eben Walburga auf die Reise gemacht. Und der Glaube gibt dir Halt, trotz der vielen Gefahren, die da eben einfach da waren. Der Glaube gibt dir eben Halt, trotz der vielen Gefahren und ihrer Ängste und Bedenken. So ein Beispiel. Zum Beispiel bei der Überfahrt auf diesem Ärmelkanal Richtung Festland gab es einen gewaltigen Sturm und das Boot der beiden, Walburga und Hugeburg, geriet so gewaltig in Seenot, dass man gedacht hätte, das wäre es jetzt, jetzt kannst du eine Beerdigung halten. Aber Walburga erhob die Hände zum Himmel, richtete ihren Blick zum göttlichen Vater und betete und der Sturm ging eben sofort zu Ende. Diese Legende sagt, der Sturm auf dem Ärmelkanal hat sich beruhigt. Walburga musste also nun dieses Männerkloster hier in Heidenheim, eben am Hahnenkammsee, hier im Süden, im Bistum Eichstätt eben leiten, als sie dann lebendig und gesund dort ankam, aufgrund vieler Gebetserhörungen. Und das sollten wir von ihr lernen. Wenn mal eine Gefahr im Leben kommt, wenn sozusagen der Böse uns ein Bein stellen will, dann dürfen wir sagen, Moment, wir sind im Namen des Herrn unterwegs und wenn wir beten, dann wird der Herr uns beistehen. Bei Walburga war es so. Und deshalb ist sie auch eine wichtige, mächtige Fürsprecherin für alles das, wo wir im Namen des Herrn unterwegs sind oder eben Neuevangelisierung betreiben. Also, sie musste nun dieses Männerkloster ihres Bruders Wunibald, das er gegründet und geleitet hatte, als Äbtissin übernehmen. Nun kommt etwas Interessantes, dass diese Walburga eben gemacht hat. Sie hat nämlich zu diesem Männerkonvent noch ein Frauenkonvent dazu gegründet. Das bedeutet, sie hat etwas getan, was damals total fremd war. Das kannte keiner. Ein Doppelkloster, damals in dem Raum, hier in Bayern, in diesem Raum um Eichstätt, das war völlig fremd. Die Walburga selbst kannte das aus ihrer angelsächsischen Heimat. Da war das üblich, da gab es solche Doppelklöster, Männer und Frauen zusammen. Aber die heilige Walburga hat gesagt, na und, selbst wenn das hier keiner kennt, wir führen das ein. Und da hat sie recht, Wenn wir nur das tun, was die Menschen kennen, kommen wir nicht vorwärts. Wir müssen neue Visionen haben. Wenn die Menschen es nicht kennen, regelmäßig zur Beichte zu gehen, oder wenn die Menschen es nicht kennen, zur Anbetung eingeladen zu werden, oder wenn die Menschen es nicht kennen, zu bestimmten Wallfahrtsorten zu fahren, dann lernen sie es eben kennen. Denn gute Dinge sollte man den Menschen nicht vorbehalten. Gerade in der heutigen Zeit müssen wir die Schätze des Glaubens, die Perlen, die da leuchten, um die Menschen wieder zum Glauben zu führen, den Menschen wieder anpreisen, anbieten. Und so hat eben Walburga gesagt, das machen wir. Ich gründe noch ein Frauenkonvent in Heidenheim. Und so hat sie dann praktisch die Äbtissin, so war sie dann die Äbtissin von beiden Klöstern, Benediktinerinnen und Benediktiner, weiblich und männlich. Die Herren haben sich in dieser Rolle nicht besonders wohl gefühlt, das war so, aber Walburga war selbstbewusst genug, dass sie gesagt hatte, der Herr ist mit mir und er kann auch durch eine Frau dieses Doppelkloster leiten, was wunderbar gelungen ist, denn dieses Kloster ist wunderbar aufgeblüht. Genau, das war also eine wichtige Sache eben. Von daher hat sie dieses Kloster eben geleitet. Der wichtigste Bestandteil ihres Lebens war aber das Gebet, die Zwiesprache mit Gott. Und das sollten wir auch machen, trotz vieler Aktionen der Neuevangelisierung, was man alles machen kann. Von Alpha-Kurs über Leben im Geistseminar bis zur Verbreitung des Senders Radio Horeb und viele Dinge, die notwendig sind, die Gott sich von uns wünscht. Aber das alles macht keinen Sinn, wenn wir keine persönliche Beziehung zu diesem Jesus führen. Und darum steht es in der Biografie, die Hugeburg eben geschrieben hat, so wunderschön geschrieben, dass der wichtigste Bestandteil ihres Lebens die Zwiesprache mit Gott war. Das ist Gebet, Gespräch mit Gott, sich in seiner Gegenwart aufhalten, ihm Zeit schenken. Und Zeit, da hätte Walburga sagen können, ich habe keine Zeit, ich muss mich um so viele Mönche und Schwestern kümmern, aber sie hat sich viel Zeit für Gott genommen. Das zweite war ihr Erfolgsrezept in der Neuevangelisierung, nämlich, sie ist auf die Menschen zugegangen, hat sich für die Menschen interessiert, ist zu ihnen gegangen, hat sie gefragt, hat sich mit ihnen unterhalten. Und Walburga hat sozusagen am Leben der Menschen damals Anteil genommen, ist aber dann ganz schnell auf den Glauben gekommen. Erst einmal die Frage, wie geht's dir so, welches Hobby hast du so, was beschäftigt dich so, wie sieht deine Familie aus? Andocken durch das Interesse an der Welt, aber dann ganz, ganz schnell den Brückenschlag finden zu einem Leben mit Gott, durch Zeugnis geben, durch kleine Glaubensunterweisungen, durch Hinweis, wie man besser leben kann. Sie stand mit beiden bei dem Leben. Wie wenn wir heute sagen würden, Walburga, wenn sie heute leben würden, dann würde sich die auskennen mit iPhones und iPad und Smartphones und Internet und SMS und Handys und vieles mehr. Die wäre fit in dieser Welt. Die würde sich eben mit Digitalsatelliten auskennen, würde das digitale Radio benutzen, Radio Horeb überall bekannt machen. Die stand mit beiden Beinen voll im Leben. Und trotzdem hat sie das alles nur benutzt, um die Leute zu einem lebendigen Glauben zu Jesus zu führen. Alles, was die Welt so anbietet, alle Medien, nur dazu nutzen, um den Glauben zu verbreiten. Das war die Strategie. Kontaktfreudigkeit mit den Menschen. Aus einem Gebetsleben heraus. Und so konnte sie auch die Akzeptanz des Christentums eben festigen in dieser Welt. Deswegen, wie gesagt, ging sie auf die Menschen zu. Missionierung war also ihr wichtigstes Stichwort. Dass in diesem Leben schon viele Gnaden geflossen sind bei Walburga, merkt man auch an kleinen Wundern. Zum Beispiel fand in ihrem Leben ein Lichtwunder statt hier. Da ging es mal im Kloster recht zu. Keiner konnte sie als Äbtissin so recht akzeptieren, besonders eben manche Brüder im Männerkloster nicht. Man hat sie gefleht und gebetet und dann ist es geschehen, während sie noch lebte. Es war im Schlafsaal der Frauen, als ein so starkes Licht kam, dass auf wunderbare Weise ein so helles Licht erstrahlt ist, dass man gemeint hätte, dieses Licht würde das Innerste der Erde zu durchleuchten scheinen. Das hat sie erbetet und das haben viele gesehen und so haben viele gemerkt, wahrhaftig, diese Walburga ist wirklich von Gott gesegnet, von Gott begnadet. Von daher, wenn wir mal nicht mehr weiterkommen im Glauben, dürfen wir beten. Gott wird durch Zeichen den Glauben einfach stärken. Dieses Lichtwunder gehört zu den vielen Legenden, die sich um das Leben der heiligen Walburga herum bildeten. Denn man merkte schon, dass die Leute gespürt haben, dass diese Walburga eine ganz besondere Frau war. Also, dieses Kloster wurde 30 Jahre lang von der heiligen Walburga geleitet. Wunibald selber war nur 10 Jahre Abt. 30 volle Jahre stand sie an der Spitze des Doppelklosters. Sie war eine erfolgreiche Äbtissin. Dieses Kloster wurde fest von ihr etabliert. Und deshalb war sie eine der ersten deutschen Äbtissinnen als Frau überhaupt. Unter ihrer Regie zum Beispiel baute man dann eine riesengroße Klosterkirche. Die Leute brauchen einen Raum, wo sie Messen feiern können, wo sie anbeten dürfen, wo sie Gott begegnen können. Solche Räume müssen wir schaffen, in unseren Wohnzimmern, abends zum Gebetskreis oder irgendwo, wo wir, oder im Pfarrheim, wo wir sagen können, das versammeln wir die Leute zum Lobpreis, zur Anbetung, zum Glaubensgespräch. Wir müssen Räume schaffen, wo wir die Menschen einladen können, Gott zu begegnen. Das hat die heilige Walburga auch gemacht. Und dann hat Bischof Willibald seine Schwester am 23. Juni 778, da hat Bischof Willibald seine Schwester ein letztes Mal besucht hier, und da hat dann die heilige Walburga auch nochmal das gesamte Leben des heiligen Willibald gehört, und Hugeburg hat es mitgeschrieben. Das heißt, was für Walburga wichtig war, zu hören, was Gott im Leben anderer Menschen tut. Zeugnisse zu hören, um sich selbst wieder zu stärken. So hat also Hugeberg alles aufgeschrieben, und Walburga war Ohrenzeuge vom Zeugnis ihres Bruders. Und Walburga selbst starb dann im Jahre am 25. Februar 779. Und dann weitere 8 Jahre lang hat dann der Willibald dieses Kloster noch geleitet, bis auch er im Jahre 787 am 7. Juli gestorben ist. Ein paar wenige Minuten nach der kleinen Liedpause wollen wir noch kurz nachdenken, wie nun die heilige Walburga eben gewirkt hat oder was sie jetzt tut, seitdem ihre Seele jetzt eben heimgegangen ist. Denn das Wirken war nicht nur in ihrem Erdenleben gewaltig, nein, auch als die Seele im Himmel war, hat sie immer noch Großes getan und tut es bis heute noch. Da wollen wir dann noch einen kleinen Blick drauf lenken, aber erst wollen wir nochmal über ihr Wirken nachdenken bei einem kleinen Stück Musik.
Sie hören die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Heute geht es um die heilige Walburga. Wir sind verbunden mit Herrn Kaplan Rainer Herteis aus 5 Städten. Er gibt uns viele Informationen zu dieser wunderbaren Heiligen.
Die heilige Walburga, liebe Schwestern und Brüder, durfte als ihr Leben in die Hand Gottes zurücklegen am 25. Februar 779. 100 Jahre später, etwa im Jahre 870, wurden die Gebeine der heiligen Walburga aus Heidenheim weggetragen und umgebettet. Also 870. Wieso hatte man 870, eben 100 Jahre knapp nach ihrem Tod, eben die Beine umgebettet? Da hatte nämlich Bischof Ottgar, der damalige Bischof von Eichstätt, einen Traum. In diesem Traum hat ihm Walburga gesagt: Lass mein Grab in Heidenheim zufrieden, baut da nichts um, lasst mich da in Ruhe liegen. Dieses Grab ist ein Heiligtum, ich möchte nicht, dass ihr da dann rangeht. Auf den Traum hat leider keiner gehört. Es wurde tatsächlich dann ein großer Neubau gebaut in Heidenheim, aber der Traum erfüllte sich. Und dieser Neubau stürzte ein. Und daraufhin wurde Ottgar klar: Diese Frau, die da begraben ist, diese Walburga, muss eine außergewöhnliche Heilige im Himmel sein, mit besonderen Gebetsvollmachten, eine außergewöhnlich mächtige Fürsprecherin. Die können wir dann nicht in Heidenheim in Vergessenheit geraten. Die muss nach Eichstätt kommen. Dort in der Nähe des Bischofssitzes sollte sie ihren neuen Ruhestand finden. So wurde sie also dorthin gebracht, wo heute das Benediktinerinnenkloster St. Walburg steht. In dieser Gruft des Klosters sind heute ihre Gebeine begraben. Diese Übertragung nennt man Translation. Passion. Also etwa 100 Jahre nach ihrem Tod wurde dann dadurch in Eichstätt eben wieder eine große Lawine des Glaubens ausgelöst. Und wieder wenige Jahre nach dieser Translation, nach dieser Übertragung nach Eichstätt, genauer gesagt im Jahre 893, da wurden einige Gebeine nach Monheim übertragen. Denn eine Adelige aus Monheim hatte den Wunsch, in Monheim Reliquien der heiligen Walburga zu haben. Diese Reliquien liegen übrigens heute noch in Monheim, in einer Seitenkapelle links vom Altar. Können wir da noch originale Reliquien von ihr finden. Und auf dem Weg der Gebeine nach Monheim und in Monheim selbst geschahen damals gewaltige große Wunder. Gott hat viele Zeichen getan, Heilungen, Lichtwunder, ähnliches mehr. Überall da, wo die Gebeine der heiligen Walburga hingetragen wurden, dort hat Gott Großes getan, hat die Menschen beschenkt. Und in Monheim auch. Es wurde sogar ein Mirakelbuch aufgeschrieben. Ein Mann hat eben alles aufgeschrieben, was in Monheim Großes geschehen ist. Sodass wir eben auch wissen, dass in Monheim sich schon vieles auf die Fürsprache der heiligen Walburga hin ereignet hatte. Wegen Monheim wurde damals dieses Erdgrab in Eichstätt im 9. Jahrhundert geöffnet, weil eben diese Adelige sich da eben etwas gewünscht hatte. Man musste ja praktisch dann das Erdgrab da in Eichstätt öffnen, weil man musste Reliquien nach Monheim bringen. Und das Interessante ist, diese Reliquien, die man damals eben geöffnet hatte hier, dieses Erdgrab, das war im Jahre 893, wie gesagt. Das Interessante war, als man das Grab geöffnet hatte, waren die Reliquien, besonders Brustreliquien, unversehrt und mit Tau benetzt. Das war das Besondere. Da hat man dann wieder gemerkt, hoppla, also diese Heilige, an der muss etwas dran sein. Das scheint eine der besonders mächtigsten Fürsprecher des ganzen Himmels zu sein. Im Jahre 1037 wurde dann die Abtei St. Walburg gegründet. 1037, seit dem Leben hier Benediktinerinnen. Und seitdem wird Walburga in Eichstätt noch mehr verehrt. Die Verehrung in Monheim hörte dann übrigens auf. Aber in Eichstätt hat sich dieses mit dieser Flüssigkeit, mit dieser feuchten Reliquie eben, daraus hat sich etwas Besonderes entwickelt. Wie gesagt, als man 893 das Erdgrab öffnete, war ja ihr Körper, waren diese Reliquien mit Tau benetzt. Und daraus entstand dann eben dieses große Geschenk des sogenannten Walburgisöls. Und auf das dürfen wir am Ende der Sendung noch kurz eingehen. Dieses Walburgisöl ist eine Flüssigkeit, so etwas wie Wasser, das sich eben von ihrem Grab absondert. Diese Reliquien liegen heute in einem Sarkophag im Hochaltar der Abteikirche St. Walburg, wo Benediktinerinnen eben leben. Und dort liegt es in einem Grab unter dem Hochaltar eben dieser Klosterkirche. Und zu ganz bestimmten Zeiten bildet sich heute noch diese Flüssigkeit, sondert dieses Grab sozusagen Flüssigkeit, also Wasser ab hier. Und zwar beginnt das interessanterweise immer am 12. Oktober. Das ist der Tag, wo eben damals die heilige Walburga von Heidenheim nach Eichstätt übertragen wurde. Das war an einem 12. Oktober. Da beginnt immer etwa die Tatsache, dass sich die Flüssigkeit absondert von dem Grab in Eichstätt. Und das Ganze geht dann immer genau bis zum heutigen Tag, sprich bis zum 25. eben Februar. Genau in dieser Zeit von Oktober bis Februar, vom 12. Oktober, Translationsfest, bis zum 25. Oktober, Sterbetag, Geburtsfest in den Himmel. Bis zu diesem Tag hin sondert sich immer Flüssigkeit ab. Dieses Phänomen gibt es seit vielen, vielen Jahrhunderten. Man hat dieses Grab dann so gelegt, dass unter dem Grab ein freier Schacht liegt und dann kann dieses Wasser dann eben von diesem Schacht aus herablaufen. Es sondert sich also vom Grab ab, dann gibt es eine Platte drunter, dann läuft es auf so Platten in diesem Schacht herunter und wird dann in kleinen goldenen Schalen abgefangen oder aufgefangen. In Eichstätt geschieht das alles eben in dieser Gruft des Klosters und eine Schwester, eine eine Benediktinerin, die geht dann einmal in der Woche, eben steigt dann hinunter in dieses Grab und geht dann hinein und schaut in diese goldenen Schalen hinein, wo sich eben das Wasser sammelt, das eben da hier herablaufen kann vom Grab aus. Und das wird dann in kleine Ampullen, in klitzekleine Fläschchen abgefüllt. Und die bekommt man dann geschenkt, zusammen mit einem Gebetsbildchen, wenn man nach Eichstätt mal einen Besuch, wenn man nach Eichstätt fährt und dort einen Besuch macht und dort eben vorbeigeht, in diesem Klosterladen der Benediktinerinnen von St. Walburg in Eichstätt, kann man dann dieses sogenannte Walburgisöl, eben diese Flüssigkeit, die sich absondert von ihrem Grab, dann geschenkt bekommen. Und dann kann man die kranke Stelle des Körpers damit benetzen. Und wenn man noch das Gebet spricht, geschehen dort eben einfach ganz mächtige Gebetserhörungen. Ihr Titel ist Fürsprecherin in Nöten. Und das ist sie eben auch heute noch. Denn immer wieder geschehen gewaltige Gebetserhörungen eben wegen dieses Walburgisöls. So wurde zum Beispiel erst letzte Woche, also Mitte Februar 2013, hat mir die Äbtissin des Klosters, Mutter Franziska, erzählt, letzte Woche wurde erst wieder eine Votivtafel aufgehängt, Walburga hat geholfen. Ständig gibt es neue Täfelchen in allen Arten von Gebetserhörungen, zum Beispiel körperliche Heilungen, seelische Heilungen, Arbeitsplatznöte, Tierseuchen, vieles mehr. Walburga hilft immer, sie hilft jederzeit. Und deshalb, liebe Brüder und Schwestern, darf ich Sie einfach einladen, in Ihren Nöten Sie auch immer mal wieder an die heilige Walburga zu nennen und zu beten. Heilige Walburga, bitte für uns. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.
Amen. Herzlichen Dank, Herr Kaplan Hertheis, für Ihre vielen Ausführungen, die Sie uns gegeben haben, Schwester Walburga. Ich darf mich auch bei Ihnen bedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Diese Sendung gibt es wie immer auch zum Nachhören auf CD. Wenn Sie eine CD gerne möchten, rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Nutzen Sie auch unser Downloaden-Podcast-Angebot auf unserer Internetseite www.hore.org. Dort wird Ihnen dann die Sendung auch zum Herunterladen auf den Computer bereitgestellt. www.hore.org. Herr Kaplan, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die mächtige Fürsprache der Königin und Herrin aller Engel und Heiligen, der Gottesmutter Maria. Heute besonders aber auf die mächtige Fürsprache der Äbtissin von Heidenheim, der heiligen Walburga, die heute in Eichstätt in St. Walburg begraben liegt. Und auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen. Möge Gott Vater euch segnen, euch mit seiner Liebe beschenken. Jesus sei ihr Herr, er möge euch Heilung gewähren an Leib, Geist und Seele. Besonders auf die Fürsprache der heiligen Walburga eben hin. Möge der Heilige Geist euch dieselben Gaben und Früchte schenken, wie er sie auch der Walburga gegeben hat, damit auch ihr am Aufbau des Reiches Gottes in der Welt beitragen könnt und zum Segen Gottes werdet, zum Heil der Menschen, zur Ehre Gottes. Dazu segne, schütze, heile und beschenke euch mit allen Gnadengaben des Himmels, der mächtige dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.